Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Goetzke, einen schönen guten Morgen. Frankreich spielt inzwischen in einer Liga mit Italien und Griechenland, wenn es um Staatsverschuldung geht. Immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU. Ob das Ganze zum Problem für den Euro, für Europa werden könnte und wie die deutsche Spar- und Schuldendebatte sich da einfügt, das besprechen wir gleich. Außerdem blicken wir nach Ungarn. Da greift ein neuer Polizist das System Orbán an. Peter Magyar nennt Ungarn einen Mafiastaat und hat Belege für das Korruptionssystem. Was so als Haushaltsdrama und überbordende Staatsverschuldung gilt, das wird je nach EU-Land doch sehr unterschiedlich interpretiert. Kann man besonders gut an Deutschland und Frankreich sehen. Bei unseren Nachbarn steigt die Staatsverschuldung immer deutlicher an. Sie liegt bei aktuell 111% des Bruttoinlandsprodukts, Neuverschuldung 5,5%. Ganz anders in Deutschland, wo der Haushaltspolitik in der Haushaltspolitik seit ein paar Jahren das Prinzip schwäbische Hausfrau regiert. Hier liegt die Schuldenquote bei 63%, Neuverschuldung liegt wegen der Schuldenbremse bei 0,35, ist also mehr oder weniger verboten. Was zu ganz eigenen Problemen führt, um hier und da einige Milliarden Euro einzusparen, zieht die Regierung aktuell den Zorn nicht gerade kleiner Teile der Bevölkerung auf sich. Fakt ist, auch der Haushalt 2025 soll ein Sparhaushalt werden, wenn die Koalition so lange hält. Über Schuldenprobleme und Schuldenkulturen in den europäischen Haushalten möchte ich mit Guntram Wolf sprechen, Wirtschaftswissenschaftler bei der europäischen Denkfabrik Bruegel. Guten Morgen, Herr Wolf.
Ja, guten Morgen, Herr Goetzke.
Herr Wolf, kann man bei unseren Nachbarn überhaupt nachvollziehen, warum der deutsche Staat seine Handlungsfähigkeit mit der Schuldenbremse selbst sich so massiv einschränkt?
Ja, ich glaube, die Antwort ist nein. Man wundert sich, man schüttelt den Kopf, man fragt sich, warum das Land Deutschland, das so gut dasteht, was die Haushaltsdaten angeht, tatsächlich in ja schon fast eine politische Krise rutscht und die notwendigen Ressourcen für Verteidigung, für andere Themen gar nicht schafft, überhaupt zu mobilisieren. Also insofern ist man im Rest Europas schon verwundert.
Also es gibt keine Länder, die Schuldenbremse Deutschlands als Vorbild für sich sehen.
Ja, es gibt natürlich Länder in Nordeuropa, die Schuldenbremse als sich auch als Vorbild betrachten. Aber die beiden großen Länder, die Sie gerade schon angesprochen haben, also Italien und Frankreich, die ja letztendlich die mit Deutschland die entscheidenden Länder für die Zukunft der Eurozone sind, haben sicherlich einen fundamental anderen Begriff davon, was sinnvolle Haushaltspolitik ist.
Dann lassen Sie uns dann konkreter mal auf die Situation in Frankreich schauen. Der Schuldenstand gemessen am BIP ist der zweithöchste in der EU nach Griechenland und Italien, dritthöchste. Wie konnte das passieren in Frankreich?
Ja, es ist in Frankreich tatsächlich so, dass seit Jahrzehnten es den französischen Haushaltspolitikern schwerfällt, den Haushalt auszugleichen beziehungsweise überhaupt eine gewisse Disziplin reinzubringen. Die 3% Defizitquote aus den Maastricht-Verfahren wird regelmäßig gerissen. Der politische Konsens ist einfach nicht da und das geht, glaube ich, über einen eng definierten politischen Konsens zwischen den Parteien hinaus. Es ist auch eine gesellschaftliche Einstellung, dass der Staat die Ressourcen haben muss und wenn er sie nicht hat, nimmt er halt Schulden auf und sozusagen die makroökonomischen Implikationen davon, die werden gesellschaftlich kaum wahrgenommen. Es findet vielleicht jetzt ein bisschen ein Wandel statt. Sowohl in Deutschland wie auch in Frankreich gibt es ja Debatten zur Haushaltspolitik. Und meine These wäre, dass wir eigentlich sowohl mit dem deutschen Ansatz wie mit dem französischen Ansatz ein Problem haben. Beide sind ein Problem.
Wo sehen Sie das Problem beim Deutschen vor allem?
Ja, beim Deutschen ist das Grundproblem, dass wir nicht nur einem Ziel hinterherjagen, dass das nicht unbedingt sinnvoll ist. Also wir müssen keinen ausgeglichenen Haushalt haben in einer wachsenden Volkswirtschaft. Wir müssen auch nicht einen Schuldenstand haben, der besonders niedrig ist, sondern das zweite große Problem in Deutschland ist, dass diese doch sehr enge Defizitbegriff, dass der tatsächlich dazu führt, dass das politische System nicht die Kraft hat, die notwendigen Investitionen in Sicherheit und in die Zukunft zu tätigen. Unsere Ausgaben für Verteidigung, um nur mal ein Beispiel, aktuelles Beispiel zu nehmen, erreichen eben nicht die 2% mittelfristig. Gerade wird über die 51 Milliarden als Ausgaben für den Verteidigungshaushalt diskutiert im Bundeshaushalt mittelfristig. Ja, 51 Milliarden sind eben nicht die 2%. Die 2% des NATO-Ziels wären 80 Milliarden. Es fehlt also hier tatsächlich strukturell die Kapazität im politischen System, diese 30 Milliarden zu mobilisieren. Das ist eine sehr enge Haushaltspolitik, der sehr engen Haushaltspolitik geschuldet. Und natürlich kann man jetzt immer sagen, soll woanders gespart werden, aber unser politisches System schafft es ja eben nicht.
Und dann gibt es noch das große Thema Klimainvestitionen in den Strukturwandel, was das angeht.
Ja, auch beim Thema Klimainvestitionen ist es so, dass wir ungefähr ein halbes Prozentpunkt des Bruttoinlandsproduktes in Klimaschutz von staatlicher Seite aus investieren müssen. Jedes Jahr, das ist eine strukturelle Herausforderung für die nächsten 30 Jahre, um klimaneutral zu werden. Und diese Ressourcen können wir auch nur sehr, sehr schwer mobilisieren. Und da sei vielleicht anzumerken, dass es auch mich zumindest verwundert, dass Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland eben nicht die möglichen Ressourcen auf europäischer Ebene dafür nutzt. Es gibt aus dem Corona-Hilfsfonds tatsächlich 28 Milliarden, die Deutschland nutzen könnte. Ein Großteil davon kann für Klimaziele genutzt werden. Aber bis jetzt hat Deutschland da nur 22% dieses Geldes überhaupt angefordert, was gerade in den aktuellen Situationen mit den knappen Haushaltszahlen doch sehr verwundert. Ein Robert Habeck könnte diese 10, 15 Milliarden sicherlich sehr gut gebrauchen.
Schauen wir dann nochmal auf Frankreich. Sie haben es ja vorhin schon gesagt, Frankreich reißt regelmäßig die Maastricht-Kriterien, auch sehr massiv. Entsteht hier ein zweites Griechenland?
Nein, es entsteht kein zweites Griechenland. Frankreich ist nicht Griechenland. Frankreich unterscheidet sich von Griechenland in der Vorkrisenzeit Griechenlands gerade dadurch, dass es eben doch Wachstum und auch Produktivitätswachstum in Frankreich gibt, was es in Griechenland über Jahrzehnte nicht gab. Also insofern ist da die Situation schon um einiges besser. Es ist aber ohne Frage ein Problem, dass wir diese große Divergenz zwischen der deutschen Haushaltspolitik und Kultur und der französischen haben. Das bedeutet, dass im Euroraum, im Kern des Euroraums, im deutsch-französischen Paar, die Haushaltspolitiken auseinandergehen und damit die Spannungen im Euroraum zunehmen werden. Und Frankreich muss es schaffen, seine exzessiven Ausgaben im Sozialbereich in der Rente einigermaßen in den Griff zu bekommen. Sonst wird diese Divergenz immer weiter auseinander, diese Schere immer weiter auseinandergehen. Und das ist schlecht für die Eurozone und wird auch letztendlich in der EZB, für die EZB, eine sehr schwierige Lage herstellen.
Da müssen wir vielleicht noch auf Italien blicken. Das Land hat seit Jahrzehnten eine sehr hohe Schuldenquote, liegt bei 140% des BIP. Trotzdem sagte die OECD kürzlich, kein Problem. Sagen Sie das auch?
Ja, also Italien ist insofern bis jetzt kein Problem, weil sie es doch geschafft haben, diese Schuldenquote zu stabilisieren und relativ hohe sogenannte Primärüberschüsse zu haben. Also das heißt, der Haushalt ist unter Kontrolle. Der Haushalt ist in vielen, vielen Jahren immer wieder unter Kontrolle gewesen. Man braucht meistens eine Reformregierung, aber dann geht es ja, dass der Haushalt einigermaßen unter Kontrolle ist. Aber die aktuellen Abweichungen im Haushalt deuten für mich darauf hin, dass wieder was geschehen muss. Also insofern, ja, historisch gibt es immer wieder Reformbedarf, aber irgendwie kriegen die Italiener, es sieht zwar immer irgendwie ein bisschen komisch aus und dann hat man wieder eine technische Regierung, aber irgendwie kriegen die Italiener es ja meistens dann irgendwann hin.
Wenn wir jetzt Deutschland mit seiner ganzen Spardiskussion mal ausnehmen, sehen Sie in Europa im Euroraum momentan einen Trend zu höherer Staatsverschuldung?
Ja, ich glaube, dieser Trend ist ein Trend, der in Europa zu sehen ist, der aber auch in den USA zu sehen ist, der in vielen Teilen der Welt zu sehen ist. Wir haben schon sehr erhebliche Herausbelastung für die Haushalte, allein schon aufgrund der Demografie. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft. Man muss immer mehr Steuermittel nutzen, um das Rentensystem zu subventionieren. Und das führt zu großem politischen Druck, zu großer politischer Unzufriedenheit. Und kurzfristig versuchen sich die Politiker dann aus der Affäre zu ziehen, indem sie sozusagen Schulden aufnehmen. Aber das ist natürlich keine langfristige Strategie. Was wir langfristig brauchen, sind tatsächlich Reformen, die das Produktivitätswachstum nach oben bringen. Und auch da gibt es dann wieder unterschiedliche Vorstellungen. In Italien und Frankreich denkt man, dass man mit staatlichen Investitionen insbesondere die Produktivität, das Wachstum ankurbelt. In Deutschland denken das eben nur kleinere Teile des politischen Systems.
Sie haben die USA genannt, die schießen momentan Billionen an Subventionen in die Wirtschaft, ziehen entsprechend viele Investitionen auch ins Land. Kann Europa da angesichts von Schuldenbremse und tatsächlich hoher Staatsverschuldung noch mithalten?
Nein, Europa kann nicht mithalten und ich denke auch nicht, dass es die richtige Strategie ist für Europa. Selbst für die USA bin ich mir nicht sicher, ob es mittelfristig wirklich die richtige Strategie ist, die amerikanischen Schuldenquoten steigen wirklich rasant an und das ist letztendlich auch in den USA ein Schuldenproblem gibt und das wird es auch geben. Also ich glaube, das sieht man schon. Gerade kürzlich hat der Leiter der Congressional Budget Office, also der sozusagen der Aufsichtsbehörde aus dem Kongress für die Staatsschulden, gewarnt davor, dass in den USA die Schuldenquote inzwischen zu sehr ansteigt und die Defizite auch zu hoch sind. Also auch da, denke ich, wird es Reformen geben müssen oder wir werden tatsächlich mehr und mehr diese Schulden monetisieren und dann wird es weitere inflationäre Effekte geben. Also ich glaube schon, dass wir nicht einfach die USA kopieren sollen und können. Wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wir müssen auf Reformen setzen, das sind strukturelle Reformen, da geht es auch um so triviale Dinge wie Bürokratieabbau, es geht aber auch um Digitalisierung zum Beispiel.
Sagt Guntram Wolf, Wirtschaftswissenschaftler am Brüsseler Think Tank Bruegel. Dankeschön.
Sehr gerne, vielen Dank, Herr Götzke.
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán kann mit Korruptionsvorwürfen überhäuft werden. Er kann den Rechtsstaat schleifen, Ungarns Ruf in der EU zerstören. Bislang schadet ihm das alles wenig. Wahlen gewinnt er auch deswegen, weil die Oppositionsparteien schwach, zerstritten, ohne charismatische Führungsfigur dastehen. Das kann sich jetzt aber ändern. Der Oppositionelle Peter Magyar führt auf Demonstration Tausende zusammen, nennt Orbáns Regierung einen Mafiastaat und hat Belege für Korruption in der ungarischen Regierung, denn er ist quasi ein Insider. Magyar ist der Ex-Mann von Orbáns Ex-Justizministerin. Das alles kommt an, obwohl Magyar erst seit kurzem gegen Orbán mobilisiert, würden schon jetzt 9% seine Partei wählen, die er noch gar nicht gegründet hat. Warum Magyar so erfolgreich ist, möchte ich mit unserer Osteuropa-Korrespondentin Silke Hane besprechen. Frau Hane, Magyar wirft Orbán vor, dass unter ihm ein institutionalisiertes Korruptionsnetzwerk gegründet entstanden ist. Diese Vorwürfe gibt's ja immer wieder. Warum ist Magyar damit so erfolgreich?
Ja, er ist gewissermaßen ein Kronzeuge, auf den viele gewartet haben. Viele Vorwürfe gegen Orbán sind ja nicht neu. Sie haben das aufgezählt, vor allem etwa der Vorwurf der Vetternwirtschaft. In Orbáns Umfeld sind einfach Leute reich geworden und Peter Madja ist einer dieser Leute. Ein extrem gut vernetzter Diplomat, Unternehmer und wie gesagt Ex-Mann der ehemals hochrangigen Politikerin Judith Vargo, der selbst in der zweiten Reihe des Systems Orbán Karriere gemacht hat. Madja sagt außerdem von sich selbst, dass er konservativ ist, also er ist ein richtiger Fidesz-Insider und von einem Insider sind diese Vorwürfe gegen Orbán offenbar sehr viel glaubhafter als von der Opposition, die ja ohnehin, wie Sie es auch beschrieben haben, in eher desolatem Zustand ist.
Was kann er denn genau belegen?
Also größtenteils speist sich seine Glaubwürdigkeit aus dieser Insider-Rolle. Der einzige Beleg, den er bis jetzt vorgelegt hat, ist eigentlich ein Audiomitschnitt von Januar 2023. Und zwar von einem Gespräch mit seiner damaligen Frau, die da noch Ministerin war, über einen der größten Korruptionsskandale Ungarns, den sogenannten Völner Schadl-Fall, benannt nach zwei korrupten Beamten.
Diese Vorwürfe hat er ja, das ist ein Gespräch mit seiner Ex-Frau, das er heimlich mitgeschnitten hat, veröffentlicht hat. Das ist ja alles andere als eine saubere Art. Warum schadet ihm das nicht wirklich?
Ich kann es mir nur so erklären, dass wohl viele denken, dass hier der Zweck die Mittel heiligt. Die Fidesz behauptet, dass mit dem Rechtsstaat alles in Ordnung ist, ja auch gegenüber der EU. Und dass es in Ungarn eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption gibt. Und dann plaudert eine Justizministerin darüber, dass sie über diesen Korruptionsskandal, über die dort stattgefundene Bestechung Bescheid wusste und dass es da eine Zensur von Justizakten wohl gegeben hat und dass dieser Skandal nur ausgebrochen ist, weil der Oberstaatsanwalt die Justiz irgendwie nicht richtig im Griff hat, was schon sehr nach Beeinflussung des Rechtsstaats klingt. Also die Glaubwürdigkeit der Regierung ist da einfach so angegriffen, dass da offensichtlich nicht so zentral ist, wie diese Belege jetzt zustande gekommen sind.
Madja wirft auch dem engsten Orbán-Vertrauten, Minister für Information und Geheimdienste, vor, korrupt zu sein. Worum geht's da?
Dieser Minister Antal Rogan, der kommt durch diese erwähnte Audioaufnahme ins Spiel, auf der eben Judith Vargo mit ihrem Ex-Mann darüber redet, dass Hinweise auf diesen Minister, auf Antal Rogan, aus den Ermittlungsakten gestrichen wurden. Ja, und dass der Skandal nicht unter der Decke gehalten werden konnte, wegen sozusagen der Verfehlungen des Oberstaatsanwalts, der die Justiz nicht im Griff hat. Was eben auch deshalb heikel ist, weil ja wegen Rechtsstaatlichkeit Mängeln die EU Mittel für Ungarn auf Eis gelegt hat in Milliardenhöhe. Judith Vargo bestreitet übrigens die Echtheit dieser Audioaufnahme nicht.
Die Regierung versucht jetzt natürlich, Madja zu diskreditieren. Das gelingt ja offenbar nicht so richtig.
Ja, das Ganze wird so als Rosenkrieg geframed, sag ich jetzt mal. Also Judith Vargo spricht in einem Facebook-Eintrag von sexuellem Missbrauch durch ihren Ex-Mann, davon, dass er ein Lügner sei und manipulativ, und die regierungsnahen Medien beschimpfen Peter Madja als narzisstischen Psychopathen. Trotzdem kommen Tausende zu seinen Demonstrationen bisher. Nächsten Samstag ist die nächste angekündigt in Budapest. Dann werden wir sehen, ob diese Kampagne gegen Peter Madja verfängt oder ob weiterhin Tausende gegen Orbán auf die Straße gehen.
Kann dieser neue Star der Opposition Orbán tatsächlich gefährlich werden?
Naja. Also Orbán ist noch bis 2060 im Amt und er regiert mit 2/3 Mehrheit. Das darf man nicht vergessen. Und auch nicht, dass das Wahlrecht seine Partei...
2026.
2026, Verzeihung, ja. Das Wahlrecht bevorzugt auch seine Partei ganz massiv, weil die Stimmen auf dem Land, wo eben überwiegend Fidesz gewählt werden, auch bevorteilt werden durch das Wahlrecht. Und ich denke, man wird vielleicht bei der EU-Wahl, wenn Madja es schafft, bis dahin eine Partei zu gründen, sehen, ob das verfängt. Und ansonsten geht noch eine Menge Zeit ins Land bis zur nächsten Parlamentswahl.
Ungarn hat einen neuen Politstar in der Opposition. Über ihn habe ich mit Silke Hane, unserer Korrespondentin, gesprochen. Und das war Europa heute für heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Tag.